Willkommen zu Einfach machen, dem Nachhaltigkeitspodcast der Verbraucherzentrale NRW. Wir sind Helena und Marie und wollen es euch einfach machen, nachhaltiger zu konsumieren.
Wusstet ihr, dass durchschnittlich ungefähr ein Viertel von unserem CO2-Fußabdruck laut dem Rechner der Bundesregierung auf die Kategorie Wohnen und Strom zurückgeht? Ich finde, das ist ein ganz schön großer Batzen und entsprechend lässt sich durch nachhaltigere Verhaltensweisen auch ziemlich viel CO2 beim Wohnen einsparen. Darüber wollen wir heute sprechen und zwar zuallererst mit Gerhild Löhr. Sie ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale NRW und war zudem früher auch einmal Umweltberaterin, sodass sie sich bestens mit nachhaltigem Wohnen auskennt. Hallo Frau Löhr.
Hallo Frau Meier.
Frau Löhr, klimafreundliches Wohnen, ist das denn eigentlich schon mit dem Wechsel zu einem grünen Strom- oder Gasanbieter getan?
Ja, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Also wir bekommen ja den Strom, der aus der Steckdose kommt. Und wenn mein nächstes Kraftwerk ein Kohlekraftwerk ist oder ein Gaskraftwerk, dann ist es der Strom, der zu mir kommt. Aber seit den letzten Monaten haben wir über 40% schon Ökostrom im Netz. Den haben wir schon bezahlt. Weil in jeder Kilowattstunde, die wir bezahlen, zahlen wir über 6 Cent in die Ökostromumlage, EEG-Umlage auch genannt. Mit EEG wird das Erneuerbare Energiengesetz gemeint. Und da steht drin, weil wir Klimaschutz fördern wollen, weil wir die Energiewende fördern wollen und müssen aus Klimaschutzgründen, bezahlt jeder von uns schon über 6 Cent pro Kilowattstunde für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Also kann man sagen, habe ich ja schon indirekt eine Förderung von Ökostrom. Wenn ich aber jetzt meine, nee, ich will zu einem echten Ökostromanbieter, dann ist da ja nicht mehr Ökostrom aus meiner Steckdose und der kauft dann teilweise nur Herkunftsnachweise im Ausland zu, damit er mir das als 100% Ökostrom verkaufen kann. Übrigens mit Ökostrom meinen wir regenerativen Strom, der aus Wasser, Wind und Sonne gemacht wird, sprich Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen. Und wenn ich jetzt Ökostrom reinen eben meine zu kaufen, dann kann das kein deutscher Ökostrom sein, weil den habe ich ja schon finanziert mit meinen 6 Cent und mein deutscher Anbieter kann mir nicht nochmal dann dafür Geld abnehmen, dass er meint, das wäre jetzt 100% Ökostrom. Also, was muss mein Stromanbieter machen? Der kauft Herkunftsnachweise, meistens aus Österreich und aus Norwegen, wo Wasserkraft betrieben wird. Aber dadurch wird kein neues Wasserkraftwerk in Österreich oder Norwegen gebaut, sondern ich kriege nur ein Zertifikat. Insofern sagen wir, nee, es ist nicht Umweltschutz, indem ich jetzt den Ökostromanbietern noch ein bisschen mehr Geld gebe, sondern Klimaschutz ist, weniger Strom zu verbrauchen, damit wir schneller die Energiewende schaffen, damit wir selber in Deutschland und europaweit schaffen, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Man kann sagen, okay, ich will zu einem echten Ökostromanbieter, weil ich deren Geschäftsmodell besser finde, weil die andere Werte haben, weil die sowieso aus der Klimaschutzszene kommen, dann kann man das tun. Hier sollte man sich an den Ökostrom-Labeln orientieren. Ja, da gibt es grüner Strom oder das OK-Power-Label. Da können Sie sich schlau machen auf unserer Internetseite, was verbirgt sich dahinter. Aber wie gesagt, richtig, aus Klimaschutzgründen muss man jetzt nicht zu einem Ökostromanbieter wechseln.
Also doch ein bisschen komplizierter, als man jetzt direkt so gedacht hätte. Kommen wir zur nächsten Frage, nämlich so Solarpanels, Renovationen zur besseren Dämmung etc., also all die Dinge, die VerbraucherInnen vielleicht bei ihrem eigenen Haus hinzufügen können, die kosten alle viel Geld. Kann sich Otto NormalverbraucherInnen das nachhaltige Wohnen überhaupt leisten?
Das denken wir schon, weil wir sehen ja, dass gerade die Strompreise durch die Decke gehen. Wir wissen nicht, wann das wieder besser wird. Wir wissen nicht, wann die Gaspreise wieder fallen werden. Und insofern könnte man überlegen, dass man selber Strom produziert. Das kann ich, wenn ich Mieter oder Mieterin bin, mit einem Stecker-Solargerät machen. Ja, da kaufe ich mir einfach ein Panel, also eine Solarzelle meinen wir damit. Die ist ungefähr 1 Meter mal 1,70 Meter. Das ist so eine Standardform. Und die hänge ich mir einfach auf die Südseite meines Balkones oder stelle sie auf meine Terrasse und kann selber Strom produzieren. Ja, das wäre eine coole Sache, finden wir. Da bin ich mit einigen 100 Euro dabei und das habe ich nach wenigen Jahren amortisiert. Oder eben, ich habe Eigentum und kann mir habe ein eigenes Dach, dann kann ich mir eine große Photovoltaikanlage aufs Dach setzen. Mit Photovoltaik wird Strom gemacht. Oder ich setze mir eine Solarthermieanlage aufs Dach, dann kann ich warmes Wasser dadurch bekommen. Klar, da reden wir über eine richtige Haussanierung. Da müssen Fachleute mir die Anlage aufs Dach setzen. Das sind einige tausend Euro. Aber tatsächlich kann sich das auch rechnen, weil wir nicht wissen, was in der Zukunft mit den Strompreisen passiert. Und eben ist es natürlich super gut fürs Klima, wenn ich ein bisschen Geld übrig habe, zu sagen, ich unterstütze die Energiewende und produziere selber auf meiner Sonnenseite Strom.
Okay. Frau Löhr, vorhin haben Sie erwähnt, Energiesparen sei noch eine wichtige Möglichkeit, wie man was fürs Klima tun kann beim nachhaltigen Wohnen. Welche Rolle spielt Energiesparen denn genau?
Also auch wenn wir ja in den nächsten Jahren auf grünen Strom umsteigen wollen, wäre es ja sinnvoll, Strom zu sparen in jedem Haushalt, im Gewerbe, im Laden, bei der Industrie. Aber es gibt einfache Tipps, wie ich ein bisschen Strom sparen kann, damit wir eben nicht so viel überhaupt in erneuerbare Energien dann umsetzen müssen. Jetzt werde ich immer gefragt, was sind denn so die Stromfresser? Also wo kann ich denn mal gucken, was läuft bei mir zu Hause für ein Gerät, wo mal Neukauf sinnvoll ist oder eine andere Nutzung? Und meistens stellen wir fest, dass Verbraucher uralte, große Kühlschränke haben und die können richtig viel Strom fressen, weil sie ja 365 Tage laufen. Wenn ich noch eine Gefrierschrankmöglichkeit habe oder so eine Kombination Kühl- und Gefrierschrank, so ein Gerät verbraucht noch mehr, weil Gefrier natürlich noch mehr Strom braucht, noch mehr Power braucht als nur Kühlen. Und da stellen wir eben fest, dass das wirklich ein Stromverbraucher werden kann. Da geben wir den Tipp, mal wenn mein Gerät, sagen wir, da gibt es Statistiken zu, älter als 15 Jahre ist, dann sollte man mal den Stromverbrauch messen. Das kann man tun, indem man sich ein Strommessgerät bei den Verbraucherzentralen bundesweit ausleihen kann. Umsonst tun wir das. Und man misst mal eine Woche seinen Stromverbrauch. Und dann vergleicht man ein adäquates Gerät. Wo würde das, wenn ich es neu kaufe, liegen? Was hat so ein modernes Gerät am Stromverbrauch? Und ökologisch betrachtet sagen wir, wenn ich mit dem neuen Gerät 50% Strom sparen kann, dann ist es auch gut für die Umwelt, obwohl ich ein neues Gerät kaufe, was ja erst produziert werden muss. Aber die Produktionsenergie ist dann amortisiert und ab dem Tag erspare ich dem Klima CO2, Kohlendioxid. Also unser Tipp mal, bei einem alten Kühlgerät, bei einem alten Gefriergerät gucken, was verbraucht das Gerät, lohnt sich hier ein Neukauf. Ich spare Geld und ich spare fürs Klima CO2 ein.
Das klingt auf jeden Fall gut.
Wenn ich mein warmes Wasser mit einem Durchlauferhitzer, das heißt mit Strom, erwärmen muss oder in der Küche ein Untertischgerät habe, dann kann das richtig bei den Stromkosten zu Buche schlagen. Wenn ich was erwärmen muss oder wenn ich was kühlen muss, wie beim Kühlschrank, da muss man immer wissen, das verbraucht richtig Strom. Da braucht man viel Kraft sozusagen, um zu kühlen und um Dinge zu wärmen. Beim warmen Wasser ist es so, dass letztendlich es sinnig ist, wenn ich nicht eine höhere Temperatur einstelle beim Durchlauferhitzer, als die, die ich wirklich beim Duschen benötige. Weil es ist Quatsch, dann kaltes Wasser zuzumischen, weil trotzdem der Durchlauferhitzer die Temperatur erreichen will, die ich vorher eingestellt habe. Und das ist sozusagen unnötige Energieverschwendung. Also, es macht Sinn, stellen Sie den Durchlauferhitzer nur auf die Temperatur ein, die Sie benötigen zum Händewaschen, zum Duschen und nicht höher. Dann geben wir den Tipp, nutzen Sie einen Sparduschkopf. Ja, das sind so Sparduschköpfe, wo man mehr das Gefühl hat, da kommt mehr Wasser raus, da wird Luft untergemischt, weil je weniger Wasser ich erwärmen muss, umso besser für meine Stromrechnung. Und der dritte Tipp ist letztendlich beim Untertischgerät in der Küche. Das sind so kleine weiße Kästen, da müssen Sie gucken, ob Sie überhaupt strombetriebenes Warmwasser produzieren, dass man einfach das Untertischgerät, was alle paar Stunden nachwärmt, eigentlich für den Zeitraum ausmacht, wo man kein warmes Wasser braucht. Da also den Tipp, nutzen Sie das Untertischgerät nur, wenn Sie warmes Wasser brauchen. Sind Sie stundenlang nicht zu Hause, dann machen Sie dieses Untertischgerät aus. Ein Durchlauferhitzer macht man nicht aus. Der verbraucht nur Strom, wenn warmes Wasser durchläuft. Und da haben wir Ihnen Tipps gegeben.
Herzlichen Dank, Frau Löhr, für die vielen guten Tipps und auf Wiederhören.
Tschüss, Frau Meier.
Kleiner Hinweis, im Interview eben habe ich das Wort Renovation benutzt. Da ist mein Denglisch mit mir durchgegangen. Ich meinte natürlich Renovierung bzw. Sanierung. Gut, wo das jetzt geklärt ist, Ökostrom und Ökogas haben wir gelernt zu beziehen, kann also sinnvoll sein, ist aber eben doch nicht die einzig wahre Lösung für nachhaltiges Wohnen.
Genau, denn es ist viel wichtiger und besser, Energie zu sparen oder es eben sogar selbst zu produzieren.
Ja, und ganz viel kann man hierfür natürlich durch eine Sanierung erreichen. Man kann dabei zum Beispiel von einer Erdöl- oder Erdgasbasierten Heizung zu nachhaltigeren Wärmequellen wie einer Pelletheizung oder Solarthermie wechseln oder eine Photovoltaikanlage bauen. Und auch wenn ihr gerade umzieht, könnt ihr viel für euren ökologischen Fußabdruck tun. Am ökologisch sinnvollsten ist es, auf kleinem Raum und oder mit anderen zu wohnen. Denn logischerweise verwendet ihr sehr viel weniger Heizenergie und Strom, wenn ihr weniger Quadratmeter beheizen müsst oder euch den Wohnraum mit anderen Leuten teilt. Und je näher ihr zum Beispiel am Supermarkt, Arbeitsplatz und Co. wohnt, desto eher könnt ihr nachhaltige Transportmittel wählen oder fahrt halt zumindest kürzer Auto.
Ja gut, aber nicht jede oder jeder hat Eigentum, kann bauen oder zieht gerade um. Wie kann ich denn sonst noch nachhaltiger wohnen?
Hauptsächlich, indem man Strom, Heizenergie und dazu gehörend dann auch Warmwasser spart. Und dafür gibt es so zwei Optionen, wie man das erreichen kann. Entweder man nutzt ein Gerät sparsamer oder man ersetzt es durch ein neues, energieeffizienteres Gerät. Frau Löhr hat ja eben schon erklärt, wie das bei Kühl- und Gefriergeräten zum Beispiel funktioniert. Und auch Spül- und Waschmaschinen und Trockner kann man so auf ihre Energieeffizienz mal prüfen und gegebenenfalls halt auch ersetzen. Beim Neukauf solltet ihr euch auf jeden Fall dann das Energielabel des Geräts ansehen und vergleichen. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist ein ziemlich großer Aufkleber mit waagerechten Pfeilen und Buchstaben daran, in Ampelfarben auf diesem Gerät. Und nicht wundern, dieses Label wurde vor ein paar Monaten überarbeitet, sodass es jetzt nicht mehr diese A+ und Plus Kategorien gibt, sondern nur noch die Buchstaben A bis G. Es wurde auch manches ein bisschen runtergestuft, das heißt, das, was früher sehr toll aussah, ist jetzt vielleicht auf ein C runtergerutscht. Aber es gilt weiter, je grüner bzw. je weiter am Anfang des Alphabets die Effizienzklasse eines Geräts ist, desto besser. Darunter steht außerdem auf diesem Aufkleber der tatsächliche jährliche Verbrauch des Geräts in Kilowattstunden und auch den solltet ihr vergleichen, denn zum Beispiel ein größeres Gerät kann auch bei einer sehr hohen Effizienz insgesamt mehr Strom verbrauchen als ein kleines. Und ja, nur im Fall des Trockners würde ich statt einem Neukauf mal darüber nachdenken an eurer Stelle, ob ihr ihn nicht ganz abschaffen wollt. Lufttrocknen ist nämlich viel umweltschonender.
Aber hängt die Wäsche möglichst nicht in eurem Wohnraum auf, sondern eben besser zum Beispiel im Keller oder auf dem Balkon. Denn damit sich von der hohen Luftfeuchtigkeit kein Schimmel in eurer Wohnung bildet. Und wo wir schon beim nachhaltigeren Waschen sind, verwendet doch nach Möglichkeit das Eco-Programm eurer Wasch- und Spülmaschine. Die brauchen zwar in der Regel ein bisschen länger, aber sind tatsächlich trotzdem umweltfreundlicher, weil eben das Wasser nicht so schnell und so stark erhitzt werden muss. Und außerdem solltet ihr die Maschinen immer schön vollladen. Ihr braucht auch nicht vorzuspülen, denn das schafft eure Spülmaschine auch ganz gut alleine. Und ihr verschwendet damit nur Warmwasser.
Ja, und auch bei Leuchtmitteln kann man ziemlich viel Strom einsparen, indem man die richtige Lampe für den richtigen Zweck benutzt. Für die Deckenbeleuchtung in der Küche und im Wohnzimmer zum Beispiel kauft ihr am besten LEDs. LED, das steht für lichtemittierende Diode und diese Art von Lampe hält sehr lang, ist energiesparend und auch ziemlich schön hell. Und im Vergleich dazu gibt es halt dann auch noch die Energiesparlampe, die hat ein wärmeres, etwas gemütlicheres Licht, hält aber auch nicht ganz so lange und das macht sie insgesamt zu sehr guten Nachttischlampen. Und falls ihr irgendwo sehr helles, tageslichtähnliches Licht braucht, zum Beispiel am Schminktisch, dann entscheidet euch am besten für eine Halogenlampe. Die solltet ihr aber wirklich sparsam im Haushalt einsetzen, weil sie nicht sehr lange halten und auch Stromfresser sind. Ja, und weitere Stromfresser typischerweise sind im Haushalt Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, die durchschnittlich ein erschreckendes Drittel unseres Stromverbrauches ausmachen.
Ja, da ist es sinnvoll, den Standby-Modus auszuschalten und die Geräte auch ausgeschaltet auszustecken, denn meistens ziehen sie dann auch ausgeschaltet immer noch Strom und das merkt ihr dann eben daran, wenn ihr das Netzteil einmal anfasst und es halt eben warm ist.
Außerdem gilt die Faustregel auch hier, je kleiner, desto besser. Ein Gerät kann noch so effizient sein, ist es zu groß, zieht es trotzdem unnötig Energie. Also statt dem ultragroßen HD-Fernseher könnt ihr ja mal darüber nachdenken, ob auch das kleinere Gerät schon für euch reicht oder ob ihr wirklich einen Stand-PC braucht oder auch schon einen Laptop ausreicht und so weiter. Und wenn ihr dann doch mal eure Kommunikations- und Unterhaltungselektronik austauschen müsst, dann achtet doch darauf, ob ihr auf dem neuen Produkt das Siegel Blauer Engel oder die Euroblume findet. Die sehen beide ziemlich genauso aus, wie sie klingen. Die garantieren euch unter anderem einen Geringstromverbrauch.
Oder ihr kauft ein gebrauchtes Produkt. Dafür muss dann eben auch nichts Neues produziert werden. Und damit sind wir dann auch schon bei meinem Teil des Podcasts angelangt. Auch in dieser Folge heißt es wieder Machen mit Marie. Wir werden euch wie immer ganz einfache Handlungstipps im Bereich des nachhaltigen Wohnen und Einrichten näherbringen. Doch nun zuerst das Interview mit einem Verbraucher, der uns von seinen Erfahrungen und Hürden als Hausbesitzer erzählt. Hallo Sebastian, ich freue mich heute, ein Interview mit dir führen zu dürfen. Ich habe bereits schon vorab gehört, dass du vor ein paar Jahren ein Haus gekauft hast und dass du jetzt renoviert hast. Wie sieht's denn da aus? Also hast du dich schon einmal damit auseinandergesetzt, wie du nachhaltiger wohnen und dich einrichten könntest?
Hallo Marie. Ja, danke. Ich habe vor 4 Jahren ein Haus gekauft, ein Bestandshaus. In dem wohne ich jetzt auch schon seit 5 Jahren. Also ich war vorher zur Miete hier drin. Und vor 1,5 Jahren habe ich umgebaut. Und ja, beim Hauskauf war praktisch klar, dass zum Beispiel die Heizung alt ist, das Dach alt ist und da ist auch kein, wie soll ich sagen, da ist noch so eine Solaranlage der ersten Generation drauf. Und dann war immer so die Frage, was tut man, was ist klug? Ja, und es ist wirklich sehr schwer rauszufinden, was passt für einen selber, was passt für den eigenen Geldbeutel. Und vielleicht ganz kurz zur Heizung. In meiner Nachbargemeinde wird gerade ein Fernwärmekraftwerk gebaut. Und ich habe mich da auch bei einer, ich weiß gar nicht, wie das genau ist, das ist praktisch so eine Art Verein oder eine wie nennt sich das, Genossenschaft. Da habe ich mich dann finanziell beteiligt, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie in den erweiterten Kreis komme. Aber natürlich kommt jetzt mein Haus nicht mal in der Planung vor für die nächsten Jahre. Und eigentlich wäre meine Heizung so langsam, in den nächsten 4 bis 5 Jahren muss da was gemacht werden. Und das geht mir alles viel zu langsam. Wir sind eigentlich, wenn man die Medien anmacht, sollte das schnell gehen. Und jetzt stehe ich wieder an dem Punkt, dass ich was machen soll und was macht man? Öl will man nicht, Gas habe ich jetzt schon, ist natürlich einfach zum Installieren, will ich aber eigentlich auch nicht mehr.
Also stehst du da schon noch so vor einer Hürde?
Ja, Hürde werde ich nicht sagen, aber ich würde mal sagen, das energieeffizienteste, das nachhaltigste und für mich auch preiswerteste wäre ein Fernwärmekraftwerk. Aber ich kann mich nicht anschließen lassen. Es geht einfach nicht. Es gibt keinen Anbieter für mich. Und es ist auch nicht geplant in den nächsten 5 Jahren, dass das umgesetzt wird. Also muss ich irgendwann für mich selbst sorgen. Und wenn ich dann eine neue Heizung habe, ja, Entschuldigung, die läuft dann 20 Jahre. Und dann, also dann sind wir irgendwo bei 2040, 50, bis ich meine Heizung dann umstellen kann. Ich würde auch meinen Beitrag dazu leisten. Ich bin finanziell so aufgestellt, dass ich mir das auch leisten könnte. Ich würde das auch gern wollen. Aber ich will keine Zwischenlösung.
Ja, verstehe ich. Also würdest du sagen, dass um nachhaltiges Wohnen in Zukunft leichter zu machen, dass da einfach mehr und schnellere Veränderungen stattfinden muss?
Ja, doch. Also das würde ich schon so unterschreiben. Ich finde es halt, ich bin dieser Genossenschaft beigetreten und die versuchen auch viel. Aber es hängt halt an allen möglichen Enden. Dann fängt es an, wo ist der Standort von diesem Kraftwerk? Es soll ja irgendwo zentral sein, aber niemand will den Lkw-Verkehr von der Anlieferung haben. Niemand will, dass dann bei ihm der Gehweg aufgegraben wird. Und das sind dann auch so, ich sag mal, die Bürger stehen sich dann auch manchmal selbst im Weg, weil keiner will in seinem eigenen Vorgarten den Dreck haben, aber jeder will das Gute. So geht's halt nicht. Und ich meine, das ist ja temporär.
Aber beim Strom zum Beispiel, da können ja VerbraucherInnen schon die richtige Wahl treffen. Wie sieht's da bei dir aus? Beziehst du schon Ökostrom oder hast du es geplant?
Nee, schon. Also ich habe schon immer Ökostrom, auch bei unserem regionalen Versorger. Da konnte man wieder, man konnte so Anteile kaufen an dieser Firma. Dann war auch der Preis günstiger als sonst irgendwo. Mir war das nämlich immer zu blöd mit diesen Portalen. Dann sollte man wieder kündigen und wieder wechseln. Und ich habe den günstigen Strom, komm zu mir. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will, dass das Geld in der Region bleibt. Ich will, dass es grün kommt. Also das ist Wasserkraft vom Hochrhein bei uns in der, ich sage jetzt mal, Region. Ja, ist ein bisschen groß gefasst, aber da kommt der Strom her, laut Papier. Und das war mir eigentlich immer schon wichtig. Und auch das Gas, das ich kaufe, es ist kein Biogas, aber es ist zumindest mit einer, es ist dementsprechend so die zweitbeste Lösung. Es ist mit einem, wie nennt sich das dann, einer Kompensation, CO2-Kompensation, wird da irgendwie noch draufgeschlagen und das bezahle ich praktisch auch mit. Aber das war mir eben auch wichtig, weil ich kann vom Gas im Moment, ich habe es vorher erklärt, ich komme nicht weg davon. Zumindest nicht so schnell, wie ich vielleicht möchte. Das Biogas war mir dann aber doch zu teuer, also habe ich dann...
den Kompromiss gewählt.
Ja, genau. Wie gesagt, das sind die Kleinigkeiten. Und ich würde gern mehr tun. Ich könnte auch sicherlich, das ist ein altes Haus, Baujahr 1980, da ist noch Potenzial da, auf jeden Fall. Ich meine, wir wohnen hier zu sechst. Wir haben einen Energieverbrauch von 30.000 Kilowattstunden an Gas jedes Jahr. Das ist auch okay. Ich habe das mal ein bisschen so verglichen. Das ist wirklich, das ist nicht jetzt irgendwie extrem schlecht. Aber ich in meinem Anspruch und der heutigen Zeit, und ich bin jetzt Anfang 30, ich hätte eigentlich schon den Anspruch, da muss noch ein bisschen was gehen. Es muss noch ein bisschen weniger werden. Und wenn wir jetzt anfangen wollen, vielleicht noch alle irgendwie Elektroauto zu fahren und unseren Sprit da auch nicht mehr zu tanken, dann muss halt irgendwas aufs Dach, dass wir diesen Strom auch selbst produzieren können. Und da zwar da, wo wir ihn brauchen.
Ja, ich hoffe, dass sich das da auch zukünftig generell hinbewegt.
Die Hoffnung teile ich. Und es ist auch, vielleicht sind wir jetzt in diesem Moment, vielleicht ist das auch wegen einer vage Hoffnung von mir, dass es irgendwann, wenn der Domino erstmal fällt, dann wird es ja immer schneller. Und ich habe halt manchmal so das Gefühl, er ist halt immer noch nicht ganz umgefallen. Nicht bei jedem. Aber wenn es dann mal wirklich losgeht, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und dann wird es immer schneller. Weil dann ist auch wirklich irgendwann wirtschaftlich gibt es dann keinerlei Hindernisse mehr dafür. Und dann stellt jeder um. Allein, weil es günstig ist.
Ja. Ich glaube, dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Danke für das Gespräch.
Ja, gern geschehen. Also jederzeit.
Dann mach's gut. Tschüss.
Dann tschüssi.
Nicht jede oder jeder kann zum Beispiel Einfluss auf Wärmeerzeuger wie eben Sebastian nehmen. Doch als MieterIn könnt ihr euch auch umweltfreundlich in den eigenen vier Wänden verhalten. Angefangen bei der Wahl der Einrichtung. Wie wir ja bereits schon in anderen Folgen festgestellt haben, oder auch eben in Helenas Part, ist Secondhand immer eine nachhaltige und kostengünstige Alternative. Auch Möbel und Einrichtungsgegenstände lassen sich gut über diverse Plattformen gebraucht kaufen. Dabei könnt ihr nicht nur Geld und Verpackungsmüll sparen, sondern auch durch die Vornutzung geben eben diese Möbel weniger Schadstoffe ab.
Ja, und diese Plattformen sind nicht nur gut, um Sachen zu kaufen, sondern auch um eigene ungenutzte Gegenstände loszuwerden. Je nach Wert könnt ihr diese dann einfach verkaufen oder sogar verschenken und dadurch einfach unnötigen Sperrmüll vermeiden. Denn jeder Deutsche stellt im Jahresschnitt ungefähr 30 Kilo Sperrmüll an den Straßenrand.
Aber ihr braucht eure Sachen nicht immer gleich loswerden. Wenn euch zum Beispiel das Aussehen oder die Funktion von euren Möbeln nicht mehr gefällt, könnt ihr sie durch Upcycling-Projekte, durch zum Beispiel Farbe, Griffe oder Füße modernisieren oder sie auch für einen anderen Zweck einsetzen. Aus einer Leiter kann eben somit ein raumsparendes Schuhregal werden, ein aussortiertes Skateboard wird zu einer Schaukel oder eine alte Holzwerkbank Werkbank zu einer Küchenzeile. Eurer Fantasie sind dabei eben keine Grenzen gesetzt.
Ja, und ihr könnt euch auch noch weitere Inspirationen holen, einfach indem ihr euch diverse Tutorials oder Bilder aus dem Internet anschaut. Ich hatte auch in meinem WG-Zimmer immer ein bisschen Do-it-yourself-Flair. Ich hatte einen alten Metallspind zum Beispiel als Kleiderschrank umfunktioniert.
Ja, die haben auch wirklich ihren eigenen Charme. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von alten Obst- und Weinkisten. Eine wurde bei uns zum Beispiel als Bar umfunktioniert und in einer anderen haben wir Schallplatten gelagert. Bei Renovierungsarbeiten oder Upcycling-Projekten mit Farben oder Lacken können aber auch Schadstoffe in Form von Lösemittel, Konservierungsstoffen und eben auch anderen Schadstoffen an die Raumluft abgegeben werden. Meist können wir diese sogar nicht einmal riechen. Schadstoffhaltige Farben können dabei eben nicht nur unserer Gesundheit, sondern auch der Umwelt schaden. Daher achtet beim Kauf von Tapeten, Farben, Lacke oder Bodenbelägen immer auf die Umweltsiegel wie eben der Blaue Engel, Eco-Institut oder Nature Plus. Besonders gesundheitsschädliche Produkte erkennt ihr übrigens an den Gefahrensymbolen.
Ja, und das alles gilt übrigens auch generell für Chemikalien, die man sich ins Haus holt, zum Beispiel in Reinigungsmitteln jeglicher Art. Auch da findet ihr manchmal diese Gefahrensymbole drauf. Manche Reiniger könnt ihr aber auch ganz einfach durch Hausmittel ersetzen. Es gibt zum Beispiel Essig, der wirkt antibakteriell und kalklösend. Außerdem Natron, das wirkt desinfizierend, kalk- und fettlösend und Zitronensäure, was reinigend und entkalkend ist.
Sowohl beim Renovieren als auch beim Putzen ist es daher sehr wichtig, ausreichend zu lüften. Allgemein solltet ihr in eurem Zimmer, Wohnung oder Haus regelmäßig Stoßlüften. Dafür macht ihr einfach ein Fenster für etwa 5 Minuten ganz weit auf. Schneller Austausch der Luft sorgt dann dafür, dass der Raum dabei nicht auskühlt und beugt sogar Schimmelbildung vor. Übrigens, den ganzen Tag das Fenster auf Kipp zu halten, ist kein Stoßlüften und kühlt den Raum eben nur unnötig ab.
Ja, und um die Feuchtigkeit in euren Wohnräumen weiter zu verringern und eine gute Luftqualität zu gewährleisten, solltet ihr nach dem Schlafen, dem Duschen und beim nach dem Kochen lüften und auch die Dunstabzugshaube benutzen und auch die Türen schließen.
Mit Türen schließen sprichst du einen guten Punkt an, denn auch die Raumtemperatur spielt dabei eine entscheidende Rolle. Je kühler die Zimmertemperatur, desto öfter muss gelüftet werden, um eben eine Schimmelbildung durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Wusstet ihr, dass wenn ihr die Heizung höher dreht, dass der Raum dann nicht automatisch schneller warm wird?
Hä, aber wofür ist das denn dann? Also wofür stehen denn dann die Zahlen, wenn das nicht darum geht?
Die Zahlen geben nur an, wie warm es werden soll. Also die Stufe 1 steht für 12 Grad, Stufe 2 16, Stufe 3 20, Stufe 4 24 und Stufe 5 für 28 Grad.
Das ist aber unnötig kompliziert gemacht. Warum stehen dann nicht einfach die Gradzahlen auf dem Regler?
Bei einer Heizung braucht ihr eigentlich nur einmal die gewünschte Temperatur für die jeweiligen Räume einstellen. Misst eben die Heizung selber, ob die Raumtemperatur unter die gewünschte Temperatur fällt und reguliert sich demnach. Ist der Unterschied zwischen der Raumtemperatur und der gewünschten Temperatur nur sehr klein, öffnet sich das Ventil nur leicht und der Heizkörper wird nicht so heiß. Die Temperatur des Heizkörpers entspricht also nicht unbedingt der gewünschten Raumtemperatur. Steht eure Heizung zum Beispiel in einer Nische oder steht vielleicht etwas vor der Heizung, kann das Thermostat nicht richtig arbeiten und misst eben die Temperatur falsch. So kann es sein, dass es in der Nische schneller warm wird und sich dann die Heizung danach abschaltet, weil eben das Thermostat denkt, es sei im gesamten Raum so warm, obwohl der restliche Raum noch kalt ist. Für die verschiedenen Räume gibt es übrigens Temperaturempfehlungen. Ein Richtwert ist zum Beispiel beim Wohnzimmer 20 bis 22 Grad, Schlafzimmer 16 bis 18 Grad, Kinderzimmer 23 Grad, im Badezimmer 22 bis 24 Grad und in der Küche 18 bis 19. Wenn ihr also in jedem Raum ein Thermometer habt, dann könnt ihr die Temperatur auch immer im Blick behalten.
Ja, und noch ein allerletzter Tipp von mir zum Thema Heizenergie sparen. Wenn ihr nachts die Vorhänge oder die Rollläden zumacht, dann verliert der Raum auch weniger Wärme und die Heizung muss nicht so viel arbeiten. Und dadurch spart ihr auch Energie. Ja, und das war's mal wieder mit unserer Folge zum Thema Wohnen und Einrichten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Umsetzen unserer Tipps und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns wie immer eine Mail an umwelt@verbraucherzentrale.nrw schreiben. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten.